Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, auch interessant, vor allem die Kombination, nicht? Soziologie, Psychologie. Ich hatte jetzt vor einigen Folgen einen Soziologen im Gespräch. Der war jetzt als, ich sage mal ganz salopp, in der Unternehmensberatung ist. Weil wir ja doch, im Endeffekt doch immer wieder mit Menschen zu tun haben, auch wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Und das ist ein super Kontext, weil es ja weit um mehr geht als nur in Anführungszeichen um Daten, die dann halt irgendwie nach irgendwelchen Regeln, die wir eh alle nicht verstehen oder die sie gemacht haben, nicht mehr verstehen, ausgewertet werden. Und darum ist ja also diese Rückkopplung eben, was macht es mit den Benutzern, finde ich extrem wichtig anzuschauen und es ist ja bei dir wunderbar aufgekommen. Wenn wir jetzt diese Disziplinen vereinen, also Psychologie, Soziologie, Datenanalyse und auch Lehrkraft, da sind wir eigentlich bei dem begleitenden Thema von dem ganzen Podcast, wie kriegen wir das Wissen jetzt tatsächlich schnell bei den Leuten an? Das haben wir schon gesprochen, man kann diese Papers und so weiter schön übersetzen lassen, etc. Die Frage ist, wie kriegt man die Leute dazu, dass sie überhaupt mal kritisch damit umgehen? Also das lassen wir mal die weg, die es nicht nutzen wollen und lassen wir mal die weg, die dem Ganzen verfallen sind, die breite Masse, die wir brauchen. Was ist deiner Meinung nach sinnvoll, jetzt, wenn ich jetzt als Arbeitgeber sage, okay, ich möchte, dass die Leute KI-Tools nutzen, allerdings verantwortungsvoll nach unseren Regeln und vor allem reflektiert. Ich muss ihnen ja ordentlich Werte mitgeben, mit denen sie arbeiten, weil zu sehr mit Regeln zu arbeiten, ist in einer Zeit, wo jede Woche ein neues Sprachmodell rauskommt oder ein neuer Bot oder sonst was, ja sinnlos.
Mhm. Ja, das geht ja recht gut so in die Organisationspsychologie rein und da würde man von Lernkultur sprechen. Ja, also jegliche Organisation, sei es ein Unternehmen, sei es eine Bildungsorganisation wie eine Schule oder eine Hochschule, sollte, und das ist auch recht evident in vielen, vielen internationalen Studien, Lernkultur entwickeln. Und da kann man dann schauen, inwiefern so diese Organisation an sich als Werte- und Normensystem existiert und inwiefern dann die einzelnen Mitglieder der Organisation sich mit diesem Werte- und Normensystem verknüpfen. Ja, also da kommt so diese Soziologie auch ein bisschen schön rein, ja, also so diese Netzwerkperspektive. Und da kann man dann eben auch schöne Netzwerkanalysen darstellen. Es gibt Personen, die Werte und Normen sehr stark teilen und Werte und Normen eben eher weniger stark. Da kann man dann eben Distanzen bilden zwischen diesen einzelnen Personen als Beispiel. Ja, da gibt es so ein Bild. Da gibt es dann eben Nähen oder Weiten aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen zur Organisation. Und Lernkultur ist immer dann vorhanden, wenn erstmal natürlich irgendwo diese Werte und Normen geteilt werden, also wenn so eine Ähnlichkeit besteht. Und auf der anderen Seite aber jedem bewusst ist, dass das Lernen ein Grundbestandteil der Organisation ist. Und das muss natürlich von oben CEO bis unten auf die gesamte Mitarbeitendenebene natürlich auch tradiert werden. Das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist aber dann, die Organisation muss aber dann für die Lernkultur natürlich Strukturen und Prozesse anbieten, weil ohne das kann ja keine Lernkultur entwickelt werden. Das heißt, wenn ich keine Möglichkeit habe zu lernen am Arbeitsplatz und das nicht ein Grundverständnis ist, meine Kollegin zu fragen, wie geht denn das, also informell zu lernen, kannst du mir mal zeigen, wie ich damit zum Notebook LM so einen Podcast entwickeln kann, damit ich mal verstehen kann, was da der Output ist. Wenn das nicht ermöglicht wird in der Organisation, dann ist natürlich auch keine Lernkultur vorhanden. Und genauso wenig wie im Arbeitsvertrag steht drin, ich muss mindestens eine Weiterbildung pro Jahr machen, aber ich werde da nicht unterstützt. Ja, ich bekomme also da von der Organisation keine strukturelle oder auch finanzielle Unterstützung. Auch das sind natürlich Dinge, die Lernkultur bedeuten oder eben nicht bedeuten. Und daraus letztendlich dieses Konstrukt Lernkultur weiterzuentwickeln und weiter in jeder Organisation als selbstverständliches Phänomen eben anzuerkennen und Ja, daran oder danach zu streben, ja, unsere Lernkultur weiterzuentwickeln, und mit den aktuellen Entwicklungen von Werten und Normen in der Organisation und darüber hinaus wirkend natürlich auch zu tradieren, das ist eine Herausforderung und da muss man anpacken. Und da muss sich jede Organisation auch selbst natürlich damit beschäftigen, wie können wir eben KI zum Beispiel oder Data Science in unsere Organisation, in unsere Werte und Normen verknüpfen und was bedeutet es dann für uns, ja, und also was ist Selbstverständnis, was sind die Wertevorstellungen daraus, die sich verändern und wie kann man wieder diesen Veränderungsprozess begleiten, weil wenn man den Veränderungsprozess nicht begleitet, sondern einfach nur sagt, hier habt ihr KI, macht mal was damit, dann wird das auch nicht akzeptiert, beziehungsweise dann werden natürlich unterschiedliche Facetten sich entwickeln, die ja vielleicht auch kontraproduktiv sind hinsichtlich dieser Orientierung der Lernkultur. Also das ist für mich das Hauptstichwort, Lernkultur entwickeln im Rahmen dessen und dadurch eben dann eben Lernen zu ermöglichen und dadurch eben dann auch die Anwendungskompetenz in diesen Bereichen dann eben weiterzuentwickeln.
Lernkultur, schönes Stichwort. Und du hast da viele Dinge gesagt, die ja durchaus auch in kleinen Betrieben absolut
Ja.
umsetzbar sind. Da muss ich keine Riesenakademie aufziehen und was weiß ich
Genau.
was alles, unsere Privatschule oder sonst was, sondern wie du schon gesagt hast, den Raum geben, dass die Leute einfach mal gegenseitig fragen, okay, zeigen wir doch mal das oder schauen
Ja,
wir uns
richtig,
das
genau,
an.
ja.
Also eigentlich jedes, was man in einem Ausbildungsbetrieb jeden Tag macht.
Ja, also
Ja.
dieses informelle Lernen darf man ja nicht unterschätzen, ja. Also es ist natürlich auch wieder so aus wissenschaftlicher Sicht schwierig zu messen teilweise, wie wann und wie oft informell gelernt wird. Aber grundsätzlich ist das, was wir auch als Menschen in uns haben, ja, sozial zu interagieren und uns auszutauschen. Und das ist ja letztendlich auch ein Lernprozess. Also jeglicher Informationsaustausch kann ja irgendwo auch als informeller Lernprozess gesehen werden. Man verarbeitet diese Informationen, versucht die mit den eigenen Vorstellungsbildern zu verknüpfen und kann das dann auch wiedergeben. Und aus diesem Kontext, aus dieser Interaktion entstehen ja neue Vorstellungsbilder, veränderte Vorstellungsbilder. Das ist ja das, was das ist eigentlich so meine Grundlagenforschung. Ja, also wie verändern sich kognitive Strukturen im Rahmen von Informationsaustausch? Ja, das ist so das, wo ich mich am meisten dran interessiere. Das ist so kognitionswissenschaftlich geprägt. Und das kann man natürlich dann auch auf Computersysteme übertragen. Und das ist nichts anderes, was dann letztendlich auch Lernen ist irgendwo, ja.
Super. Also ich lerne jetzt schon sehr viel im Gespräch mit dir und ich hoffe, viele Zuhörer auch. Also da sieht man schon, dass es geht auch oft mal nebenbei, was auch immer jetzt der Zuhörer gerade macht, Radl fahren oder Staubsaugen oder was auch immer. Oder Auto fahren, so wie ich es meistens mache. Also sehr trüglich, dass das Lernen auch ganz unverkrampft sein kann und man das schon Lernen nennen darf. Lass uns doch nochmal kurz trotzdem auf die Daten abbiegen, weil es ja so wichtig ist in unserer Zeit. Wenn ich jetzt als Entscheider im Unternehmen mit dem Gedanken spiele oder habe es vielleicht schon im Haus, KI einzusetzen und will jetzt, dass ich meine Daten da aufbereite und die zur Verfügung stelle. Da gibt es ja oft so die mehr, ja, jetzt schmeiße ich alles, also sehr salopp gesagt, schmeiße alles, was ich habe, aus den letzten 50 Jahren da rein. Alles, was irgendwie digital ist, und das sind dann PDFs und E-Mails und Word und irgendwelche Datenbanken und dann noch eine Datenbank und so weiter und dann mache ich schon was.
Ja.
ja. Welche Tipps hast denn du da? Wo fangen wir denn da an?
Okay, was ist die Problemstellung, die ich lösen möchte? Da fangen wir an, ja? Also ganz wichtig. Also warum möchte ich KI einsetzen? Warum brauche ich KI? Und warum können andere, die bei mir in der Organisation sind, das nicht tun. Meistens geht es da eben um die großen Datenmengen, weil eben solche KI-Systeme können große Datenmengen verarbeiten innerhalb von Millisekunden. Wir als Menschen würden da Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte brauchen dafür, um diese Datenmengen zu verarbeiten. Also das ist so ein klassischer Ansatz, ja. Und dann aber auf der anderen Seite auch hinterfragen, ist das denn notwendig, ja? Im Rahmen dieser Ansätze. Ich möchte Nachhaltigkeit ansprechen. Jeglicher Prozess, den wir über KI ansprechen, ist unglaublich serverintensiv. Das heißt, wir produzieren da unglaublich viel Stromverbrauch und Energieverbrauch insgesamt, ja, man braucht ja auch Wasser zum Kühlen von diesen ganzen Systemen etc. Und das ist aus Sicht des Nachhaltigkeitsaspektes durchaus kritisch auch zu hinterfragen. Das heißt, möchte man eine nachhaltige Organisation sein, die KI einsetzt, dann sollte man die so einsetzen, dass sie eben auch im Kontext von Nachhaltigkeit reflektiert wird. Also das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist dann die Frage, braucht man eben die Large Language Models oder kann man es auch mit Small Data machen? Ja, also es gibt ja Small Data Ansätze, die eben dann sich auf zum Beispiel nur auf lokalen Daten beziehen, die eben wenige Elemente beinhalten, aber trotzdem eben für die notwendigen Anwendungsfelder auch ausreichend sind. Und ja, also da muss man eben so diese Entscheidungsprozesse hinführen. Aber ganz wichtig auf der ersten Grundlage ist die Problemstellung. Und dann das Zweite ist natürlich, sind unsere Menschen, die damit interagieren, auch kompetent. Ja, also wir kommen wieder zurück zum Anfang. Letztendlich sind die Datenkompetenz, haben die auch KI-Kompetenz in Anführungszeichen, ja, was sehr eng verbunden ist mit digitaler Kompetenz und Datenkompetenz, KI-Kompetenz. Das ist ja so ein großes Konstrukt letztendlich irgendwo. Also können die Daten verstehen, können die Daten analysieren, können die Daten interpretieren und können die vielleicht aber auch eben die ethischen und datenschutzgrundrechtlichen Aspekte von Daten verstehen oder von KI-Anwendungen. Und das wäre dann eben so diese allgemeine Kompetenz, die sich in diesem Anwendungsfeld ergibt. Also neben dem Problem, was ich identifizieren muss, muss ich die Leute haben, die damit umgehen können. Und dann muss ich wiederum Lernkultur, ja, also diese Strukturen und Prozesse damit verbinden, damit das eben auch akzeptiert wird, ja, und damit es auch genutzt wird. Also der Nutzen muss dann irgendwo auch ersichtlich werden und der Nutzen muss natürlich auch sich im Kontext des Prozesses natürlich auch wieder als positiv herausstellen. Das wären so wahrscheinlich Grundpunkte, die man immer wieder ansprechen muss. Welches System, welches Modell dann verwendet wird, das liegt natürlich dann wiederum am Anwendungsfall, wie man da eben dann vorgeht. Da gibt es ja dann Integration in bestehende Systeme, man baut neue Systeme auf, ja, das ist dann auch wieder eine Infrastrukturfrage. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, das sich nur irgendwelche Geschäftsdokumente aus den letzten 10 Jahren anschauen möchte, um zu schauen, inwiefern dann eben bestimmte Aufträge sich wiederholt haben oder Reklamationen sich gehäuft haben etc., dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr einfach lokal lösbar mit einem kleinen Aufwand. Andersrum, wenn man irgendwelche Innovationsprozesse ansteuern möchte und sich anschauen will, wie der weltweite Markt ist und die Entwicklungen sind, dann braucht man irgendwelche prädiktiven Modelle, die sich natürlich ganz anders damit mit großen KI-Modellen und Datensätzen auseinandersetzen, ja.
Okay. Jetzt mit der Frage nach der Problemstellung ist ja eine sehr naheliegende Frage und wirklich die Krux. So häufig habe ich ja, dass Kunden sagen, ja, wir wollen KI. Was wollt ihr machen? Ja, weiß nicht, wir wollen KI. Hauptsache, weil man halt beim Trend dabei ist, dass man es auch sagen kann.
Ja.
Und du hast selber Lernkultur gesagt, ich finde auch, da ist auf Auftraggeberseite viel Lernkultur nötig. Erstens mal, dass man sich bei anderen mal Ideen sammelt und mal schaut, was machen denn andere, welche Inspiration holt. Nicht kopiert, sondern wirklich dann selber die Idee daraus entwickelt und dass man zuvor mal seine Prozesse im Griff hat, weil im Prinzip ist ja KI im beruflichen Kontext ja Automatisierung.
Ja.
Die Automatisierung fängt ja normalerweise immer an, indem man Prozesse aufsetzt, im Zweifelsfall mit Post-its an der Wand, vollkommen wurscht. Ja. Da muss man wissen, was tun wir denn überhaupt? Die meisten wissen nicht mal, wie sie was machen. Sie wissen zwar, was sie machen, aber wie genau nicht. Und da dann zu schauen, okay, welche Schritte kann ich jetzt automatisieren im Zweifelsfall oder wenn es nötig ist mit KI. Und nicht, weil wir KI irgendwo hinschreiben wollen, KI einzusetzen. Ja, und zum Thema Nachhaltigkeit kann einer was sagen, ja, absolut. Also wir betreiben ja selber Rechenzentren und beziehungsweise Clouds und auch lokal da bei uns. Und ja, die brauchen gescheit Strom, also da geht richtig was rein. Wir haben den Vorteil, dass wir Wasserkraft haben. Also wir sind rein mit Wasserkraft unterwegs. Also haben wir den ökologischen Aspekt und natürlich auch den ökonomischen Aspekt, also wo viel Energie reingeht, geht da viel Geld rein und natürlich auch viel Zeitressourcen und nicht gerade günstige Experten. Und auch die soziale Nachhaltigkeit, was bewirkt Ihnen damit, beziehungsweise ist der Output auch sozial verträglich. Also da haben wir eigentlich den ganzen Nachhaltigkeitskatalog durch, da, unglaublich. Jetzt habe ich dennoch nur eine Frage an einen Analysten. Datenanalysten gibt es ja schon länger, als man KI jetzt im Allgemeinen einsetzt. Also wir wissen ja, KI ist echt gemeint, und ihr habt sicher vorher schon coole Tools gehabt. Aber wenn es mal ganz, so ganz druck gerne als Handwerk, als Grundhandwerk eines Data-Analysten. Du kriegst irgendeine Problemstellung und du kriegst einen Haufen Daten. Und wie gehst du da strukturell dran, ist, ohne dass eine KI da im Spiel ist? Wie ist deine Denkweise? Das würde mich interessieren.
Oh ja, das ist halt super spannend. Ja. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und da gibt es auch ganz unterschiedliche Typen. Und wenn ich mich so mit Kollegen und Kollegen unterhalte, dann findet man da auch immer wieder spannende Ideen, wie man mit solchen Datenproblemen umgeht. Also letztendlich ist es ja immer so auch eine Problemstellung, die man mit jedem Datensatz findet. Und mit der muss man sich auseinandersetzen. Und man weiß ja, Menschen haben ja immer ein gewisses Set an Strategien, die man so als erstes anwendet. Ja, also das ist auch, geht wieder so auf meine Grundlagenforschung zurück. Ich habe Schemata, die ich abrufe, ja. Und so einen ähnlichen Datensatz habe ich schon mal gesehen. Aha, dann ist das der Weg gewesen, den ich damals gemacht habe. Das wird dann wieder passen. Ja, so, das ist so dieses. Menschen sind auch faul, ja, in Anführungszeichen, in ihrer kognitiven Umsetzung. Das heißt, ich rufe mein vorhergehendes Schema ab, das kostet nicht viel Energie, ja, das ist auch wieder nachhaltig für meinen eigenen biologischen menschliches Dasein, und dann läuft es wieder durch und komme dann vielleicht zur Lösung, zumindest subjektiv plausibel. Ja, aber das funktioniert halt nicht immer, ja, weil manchmal stoße ich halt an Grenzen und dann wird's mühsam, ja, dann brauche ich mehr Energie, ja, und das ist dann eben das, was wir dann vielleicht auch als mentale Modellbildung bezeichnen, so im kognitiven Bereich, also so ein iterativer Prozess, wie setze ich jetzt eben dieses Problem durch, damit ich eben zur subjektiv plausiblen Lösung komme. Aber grundsätzlich mal ganz, ganz frei gesprochen, wenn ich so einen Datensatz bekomme und ein Datenproblem habe, dann schaue ich mir erstmal an, wo ist eben wieder die Zielvorstellung, also was ist das Problem, das ich identifiziert habe, und wie kann ich damit letztendlich mit welchen Daten umgehen. Und dann gehe ich explorativ eigentlich immer vor, also das ist so eine explorative Sichtweise auf die Daten. Ich versuche erstmal über Visualisierung, und das ist auch eine der Datenkompetenzen, die man unbedingt braucht, ja, über Visualisierung zu verstehen, was ist denn die Natur der Daten, die mir vorliegen. Also gibt es viele Ausreißer oder gibt es viele Tendenzen zu einem bestimmten Bereich, gibt es viele Lücken, gibt es also die Fragmentation von Daten. Ich schaue mir an, inwiefern, wenn über Zeit Daten entstehen, Sterblichkeiten da sind, also Sterblichkeit in dem Sinne, dass Datenpunkte dann nicht mehr weitergeführt werden, ja, in der Datenreihe. Also das ist alles explorativ. Ich versuche erstmal zu verstehen, was ist so die Grundlage dieser Daten, und mich dann so nach und nach diesem Datensatz so weit anzunähern, dass ich ein gutes Verständnis darüber habe. Und das passiert, wie gesagt, sehr, sehr viel über Visualisierung. Also das kann man anfangen natürlich mit irgendwelchen Punktwolken als Beispiel. Man versucht über Visualisierung dann auch über Heatmaps zum Beispiel zu arbeiten. Und dann kann man mit unterschiedlichen explorativen Modellen dann natürlich arbeiten, je nach Datengröße Cluster bilden, ja, als ein Beispiel. Oder eben Entscheidungsbäume entwickeln, um zu sagen, okay, wenn Fall X oder Fall Y entsteht, dann zeigt mir das und das auf, ja, und dadurch kann ich dann eben ein tieferes Verständnis entwickeln. Und das wäre dann eben so ein Discovery-Ansatz. Also ich versuche, Muster zu erkennen in meinem Datensatz, und da kann ich zum Beispiel sowas machen wie so ein Self-Organizing Map als Data Science Ansatz. Und mit diesen Self-Organizing Maps werden dann letztendlich Cluster gebildet, die visualisiert dargestellt werden über große Datensätze. Und dann kann ich versuchen, diese Cluster zu interpretieren. Was bedeutet jetzt dieser rote Bereich oder der grüne Bereich, je nachdem, wenn ich es mir farbig darstellen lasse. Und wie kann ich die Daten dann, wenn ich dann nochmal wieder in die Rohdaten reingehe, theoretisch begründen, ja. Und das ist natürlich wieder meine Aufgabe als Data Science Perspektive, mich da inhaltlich auch mit diesen Daten auseinanderzusetzen. Also wo kommen die her? Was ist der Kontext der Daten? Ganz wichtig, ja. Und ohne das Grundverständnis dessen kann ich auch keine Interpretation der Daten betreiben. Und erst dann kann ich natürlich vertiefen dann mit weiteren Discovery-Methoden vielleicht arbeiten, noch besser Muster zu identifizieren, zu einzelne Faktoren vielleicht herauszuarbeiten oder auf der anderen Seite natürlich auch prädiktiv zu arbeiten, wenn die Fragestellung das erwartet. Also was passiert, wenn jetzt andere Personen damit interagieren, mit Systemen, und wie würden unterschiedliche Gruppen, die man vielleicht identifiziert hat, über dieses Discovery-Verfahren dann eben unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Das ist dann eben so ein Predictive Analytics-Bereich. Und dann kann man noch dazwischen, kann man noch eben einfach Daten beschreiben. Also was sind die Phänomene, die man einfach erkennen kann? Ja, also das ist so das Descriptive, würde man das bedeuten. Das sind so drei große Ansätze, die man machen kann. Also das, so dieses Entdeckende, das Beschreibende und das zukunftsorientierte Verfahren.
Auch interessant. Das ist dann so ähnlich wie bei meinem ERP-System, so Urlaubauswertung. Da sage ich mir, es gibt nur Antworten auf Fragen, die ich noch gar nicht gehabt habe.
Ja.
Ich will einfach mal Daten ein bisschen herumschieben und dann, ah, interessant. Und wenn ich das mache, dann passiert das. Also, hoch, interessant. Und dann, ah, schau, jetzt bin ich draufgekommen, dass, keine Ahnung, der Wasserstand vom Inn mit die Verkaufszahlen zusammenhängt. Das ist bei mir jetzt nicht, aber könnte sein.
Ja, aber das sind auch die Fallstricke. Ja, also Daten können ja viel aussagen, aber die machen keinen Sinn. Und das ist das, was ich gemeint habe. Man muss das interpretieren können. Man muss den Kontext zusammenbringen. Ja, also die Störche hängen auch nicht mit den Geburtenzahlen zusammen. Ja, also Anzahl der Störche in den Ländern hängen auch nicht irgendwie mit Geburtenzahlen zusammen und so weiter. Ja, also genau. Aber das kann man natürlich statistisch alles darstellen. Ja, da gibt es ein tolles Buch aus den 90er Jahren, das heißt, wie lügt man mit Statistik? Ja, da werden dann so aus den Zeitungsberichten dann eben verzerrte Grafiken zum Beispiel dargestellt. Das kennt man auch alles. Und damit man bestimmte Meinungen zum Beispiel bilden kann oder damit man bestimmte Argumente unterstützen kann. Das kann man mit Daten alles tun. Aber dafür braucht es eben wieder Datenkompetenz, um zu verstehen, dass da vielleicht jemand manipuliert.
Ja. Also als abseits von KI ist also Datenkompetenz eine extrem wichtige Disziplin oder beziehungsweise ein extrem wichtiges Werkzeug in unserer, wie du schon gesagt hast, datengetriebenen Zeit. Weil sonst kann dann leicht jemand ein X für UFO machen und einen manipulieren. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja, wunderbar. Wahnsinn. Jetzt haben wir tatsächlich schon lang gesprochen. Ich könnte, glaube ich, mit dir nur lang weitersprechen, weil das dein Zeitplan und mein Zeitplan nicht überstrapazieren. Deswegen würde ich jetzt dazu übergehen, jetzt einmal schon nochmal zu sagen, dass man dich findet auf eventhaler.info. Wir geben das natürlich alles in die Shownotes, genauso wie weitere Links, die du uns dann, wenn du möchtest, nur zur Verfügung stellst, sodass man schnell zu dir kommt, wenn man sich zum Beispiel anschauen will, welche Bücher du geschrieben hast und seine auch mal bestellen. Wir werden die Bücher, die verfügbar sind, sicher auch in meinen Tiroler Shop packen, damit man die sich dann gleich schnell kaufen kann. Zum Schluss möchte ich meinen Gästen immer nur die Möglichkeit geben, wenn sie Notwendigkeit sehen, irgendwas nur anzumerken, zu sagen, was wir noch nicht gesagt haben, was noch raus soll in die Welt oder eine Botschaft rauszuschicken. Bitte deine Bühne.
Ja, ich glaube, die Botschaft ist, man sollte keine Berührungsängste haben mit jeglichen Technologien. Man sollte aber die auch nicht ganz blind ja verwenden. Ja, also sich immer wieder hinterfragen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für andere? Ganz wichtig in unserem gemeinsamen Dasein auf ein friedliches Miteinander hinzuwirken und dadurch eben auch sich mit diesen Systemen entsprechend auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch, wir haben gar nicht Datenschutz angesprochen und das alles, was in der EU passiert in Richtung AI Act, also diese KI-Verordnung, die sich auf der Datenschutzgrundverordnung weiter natürlich tradieren und orientieren, sich auch natürlich auf dieser Ebene immer wieder bewusst sein, diese Daten in diesen großen Sprachmodellen. Ja, wenn wir eine KI jetzt als Sprachmodell orientiert uns anschauen, die basieren auf diesen Texten, die irgendwo hergezogen werden und die teilweise eben auch ein Urheberrecht haben und dadurch dann natürlich auch solche Dinge wie Urheberrecht oder auch Schutz von Autorenrechten mit ins Tragen kommen. Das heißt, es ist alles gar nicht trivial, was hier passiert in diesen Modellen und letztendlich stecken da ganz viele kommerzielle Anbieter auch dahinter. Und Datenschutz, achten Sie auf persönliche Daten, die Sie in diesen Dingen eingeben und überlegen Sie sich, wie diese persönlichen Daten dann vielleicht auch von diesen kommerziellen Unternehmen weiterverwendet werden können. Gibt es gerade eine große Klage gegen Meta und EU, die natürlich auch relevant ist in Bezug auf kommerzielle Rechte, aber auch dann auch eben auf persönliche Datenschutzbezogene Aspekte. Also wenn ich mich anmelde und dort irgendwelche Suchanfragen stelle oder irgendwelche Texte produzieren lasse, dann weiß das Unternehmen natürlich, wer welche Texte produziert hat, mit welchen Prompts. Und ja, man stellt sich mal vor, ob ein Unternehmen das mal veröffentlicht, ja, wer Person X, Y und Z welche Suchanfragen zu welchen Zeitpunkten gestellt hat oder was sind die Top 5 Suchanfragen von Prominente X oder von Politikerin Y oder von Wissenschaftler Z. Alles das kann man sich auch vorstellen und deshalb appelliere ich hier an so dieses nochmal überlegt sich bitte genau, was eben auch datenschutzrechtliche Aspekte hinter solchen Anwendungsfeldern wären.
Wunderbar, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich darüber mehr informieren will, möge gerne ein paar Folgen vorgehen, also zurück in dem Fall. Ich kann jetzt gar nicht auf die Schnelle sagen, wie viele Juristen ich jetzt in letzter Zeit als Gäste hatte. Sei es jetzt Copyright, sei es AI-Act, das Gesetz über künstliche Intelligenz. Da kommt sicher noch mehr, sei es zur DSGVO natürlich schon über die letzten Jahre hinweg. Also danke für diese wunderbare Überleitung, damit ich noch für die anderen Folgen Werbung machen kann. Lieber Dirk, bin begeistert, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu plaudern. Auch damals schon bei deiner Keynote und auch danach, also wirklich sehr erfrischend, super. Finde super deinen analytischen Ansatz, auch für die alltäglichen Dinge des Lebens. Bin froh, dass es viele solche Impulse gibt in den ganzen extremen diesen 0-1-Polarität in alle Ausprägungen in der Mitte noch mehr in Konsens zu suchen und nach vorne zu schauen. Vielen Dank dir, lieber Dirk, und ja, wünsche dir viel Erfolg in all deinen Arbeiten und deinem Wirken.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude und ja, wir bleiben natürlich auch im Austausch. Das macht mir immer sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir auch unsere Welt weiterhin friedlich und ja, gemeinsam weiterentwickeln können. Dankeschön.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.